ARD Sounds.
BR 24. Thema des Tages.
Und da blicken wir heute früh auf die Debatte über mögliche Konsequenzen aus dem tödlichen Anschlag auf den CSD in Berlin. Der mutmaßliche Attentäter war ja bereits wegen mehrerer Delikte verurteilt worden, und zwar nach Jugendstrafrecht. Zuletzt im Mai wegen des versuchten Anschlusses an die Terrormiliz IS. Unter Berücksichtigung der verbüßten Untersuchungshaft wurde er auf sogenannte Vorbewährung entlassen. Und jetzt steht die Frage im Raum, ob die Regeln für sogenannte Heranwachsende noch zeitgemäß sind. Innenminister Dobrindt fordert, dass sogenannte Gefährder überhaupt nicht mehr nach Jugendstrafrecht verurteilt werden sollen. Wir sprechen in unserem Thema des Tages gleich mit der Vorsitzenden der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, Theresia Hünk. Aber vorher klären wir, warum ein 20-Jähriger überhaupt nach Jugendstrafrecht verurteilt werden kann. Dazu Björn-Hendrik Otte aus der ARD-Rechtsredaktion.
Wer in Deutschland noch nicht 18 ist, der wird nach Jugendstrafrecht bestraft. Entscheidend ist da das Alter zum Tatzeitpunkt. Wer 18, aber unter 21 ist, der zählt nach dem Gesetz als Heranwachsender. Ob ein Heranwachsender jetzt tatsächlich nach Jugendstrafrecht verurteilt wird, das hängt vom Einzelfall ab. Entscheidend ist, ob der Angeklagte nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung, so steht es im Gesetz, noch einem Jugendlichen gleichsteht oder nicht. Ist das Gericht überzeugt, dass der Täter bei der Tat auf dem Stand eines Jugendlichen war, dann muss es ihn auch nach Jugendstrafrecht verurteilen. Ein Gericht kann da nicht frei entscheiden, ob es jetzt Jugendstrafrecht anwendet oder etwa nicht. Der CSD-Attentäter, der war bei seinen Taten in der Vergangenheit noch keine 21 Jahre alt, und das Amtsgericht Tiergarten in Berlin ist in dem Verfahren dann im Mai zum Schluss gekommen, dass hier Jugendstrafrecht anzuwenden sei. Das Jugendstrafrecht hat auch ein anderes Ziel als das Strafrecht bei Erwachsenen. Jugendliche und Heranwachsende sollen vor allem dazu gebracht werden, dass sie in Zukunft eben keine Straftaten mehr begehen. Es geht also in erster Linie um Erziehung und nicht so sehr um Strafe.
Und die Frage ist jetzt, entspricht dieses System noch der Lebenswirklichkeit junger Menschen? Darüber spreche ich jetzt mit der Jugendstrafrechtsexpertin Theresia Hünk von der Universität Kassel. Sie ist außerdem Vorsitzende der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Nach diesem Anschlag fragen sich ja viele, warum kann ein 21-Jähriger überhaupt nach Jugendstrafrecht behandelt werden, wenn er doch als Gefährder eingestuft wurde? Wir haben gerade gehört, es gehe um Erziehung. In dem konkreten Fall hat diese Idee der Erziehung ja offenbar ihr Ziel verfehlt. Hätte der Staat da nicht vorher schärfer eingreifen müssen?
Ein 21-Jähriger kann nicht nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, sondern man muss unter 21 sein. Es spricht alles dagegen, zu sagen, dass Gefährder generell nicht nach Jugendstrafrecht verurteilt werden sollten, weil diese Frage, ob jemand Gefährder ist oder nicht, mit der Frage, ob die entsprechende Reife vorliegt, relativ wenig zu tun hat. Gefährder ist ja auch ein Begriff aus dem Polizeirecht. Bei der Entscheidung, ob Jugendstrafrecht angewendet wird, geht es ja nicht so sehr um die Frage, soll milder oder weniger milde bestraft werden. Das wird in der öffentlichen Diskussion häufig auch missverstanden. Sondern es geht darum, geht man davon aus, weil dieser junge Mensch noch so gut prägbar ist, dass das sehr viel breitere und intelligentere Reaktionsspektrum, was das Jugendstrafrecht zur Verfügung hat, besser geeignet ist, ihn von weiteren Straftaten abzuhalten.
Jetzt wollte dieser junge Mann aber bekanntermaßen eine Gewalttat verüben und er hat es dann offensichtlich auch getan.
Es ist ja gar nicht ganz klar, was davon bei Gericht bekannt war. Man muss, glaube ich, auch deutlich haben, dass diese Systeme unterschiedliche sind. Wenn im Jugendstrafverfahren eine Entscheidung getroffen werden soll über die Aussetzung zur Bewährung oder eben, ob diese Entscheidung noch aufgeschoben wird im Rahmen der Vorbewährung, dann wird das entschieden unter Berücksichtigung der Tat, die begangen worden ist und unter der Berücksichtigung der Erkenntnisse, die an dieser Stelle vorliegen. Und es ist keine Gefahrenabwehrbehörde in dem Sinne. Wenn das in dem Maße bekannt gewesen wäre, dann wäre das Gericht vermutlich nicht zu dieser Auffassung gekommen. Tatsächlich ist eine Frage, die sich in diesem Fall stellt und die sowohl konkret offen ist, als auch im Detail noch gar nicht so intensiv besprochen wird, wie die Kommunikation zwischen Justiz- und Sicherheitsbehörden sinnvollerweise ausgestaltet wird.
Man fragt sich ja jetzt, ob junge Menschen nicht heute ganz anderen Einflüssen ausgesetzt sind als noch vor 30 Jahren. Sie finden ja Vorbilder und Anleitungen für Gewalttaten im Netz. Sie stoßen dort auf Gleichgesinnte. Sie werden gezielt angeworben, nicht nur von Islamisten, sondern auch von Kriminellen. Was sagt denn die Forschung dazu? Muss man nicht feststellen, dass junge Menschen heute schneller und leichter mit Kriminalität und Gewalt in Kontakt kommen als noch vor 2-3 Jahrzehnten?
Die Einflusssphären, denen junge Menschen ausgesetzt sind, haben sich natürlich verändert. Aber das, was Grundlage dieser rechtlichen Situation ist, ist ja, dass junge Menschen erstens eben sehr dynamisch sich entwickeln und deswegen auch viel Potenzial besteht, dass sie sich verändern. Und andererseits, dass sie aber auch eben sehr leicht beeinflussbar sind. Und da haben wir als Gesellschaft, Sie haben es völlig zu Recht gesagt, eine riesige Verantwortung, uns zu fragen, wie gestalten wir die Umwelt der jungen Leute, die Umwelt, in der sie sich bewegen, die mediale Umwelt, in der sie sich bewegen. Wie begleiten wir sozusagen das Hereinwachsen in die Erwachsenenwelt, die sich ja verändert hat? Die ist nicht mehr analog und völlig übersehbar von allen, sondern sie findet vielfach im Digitalen statt. Da haben wir als Gesellschaft eine riesige Aufgabe, da haben Eltern, da haben alle Erziehungsinstitutionen eine riesige Aufgabe. Ja, es hat sich verändert, aber es ändert ja nichts daran, dass sozusagen die Grundlage, junge Menschen sind erstens sehr schnell in Versuchung zu führen, zweitens haben sie sich relativ schlecht im Griff und drittens haben sie aber eine hohe Veränderungsdynamik. Daran hat sich nichts geändert.
Die Zahlen zeigen aber auch, dass seit längerem extremistisch motivierte Täter immer jünger werden. Sie sind oft minderjährig oder gerade über 18. Auch in Bayern hatten wir jetzt gerade vor gut 2 Wochen einen 16-Jährigen, der an einer Schule Mitschülerinnen mit einem Messer attackiert hat. Müsste der Gesetzgeber hier nicht das Jugendstrafrecht anpassen und verschärfen?
In dieser Idee steckt ja die Überlegung, dass bei einer Verschärfung des Jugendstrafrechts solche Taten nicht stattfinden würden. Das halte ich für maximal unwahrscheinlich. Also einerseits sind Menschen sehr schlecht sowieso durch Abschreckung zu erreichen, junge Menschen noch sehr viel schlechter, die kalkulieren ja nicht rational, überlegen, wenn es so ist, dann begehe ich die Tat, wenn die Strafandrohung etwas höher wäre, dann lasse ich es bleiben. Was wir uns doch viel mehr fragen müssen, ist, was passiert, also in welcher Lebenssituation ist ein 16-Jähriger, ein Jugendlicher, der sich auf diese Weise beeinflussen lässt, der so lebt, der Messer zur Verfügung hat, der an solche Taten denkt und keinerlei irgendwie Gesprächspartner hat, mit denen er offensichtlich sinnvoll über seine Ideen sprechen kann.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war Theresia Hönk, Vorsitzende der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, zu der Frage, braucht Deutschland ein härteres Jugendstrafrecht?
Herzlich willkommen zu 63 Hektar,
dem Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen. 63 Hektar ist für alle zwischen Wochenmarkt bis Scheunentor.
Zwischen Einkaufswagen und Mähdrescher.
Zwischen Viehbetrieb und Fleischersatz.
Zwischen Kuhmilch und Hafermilch.
Heißt es nicht eigentlich Haferdrink, Kuhlage?
Ja, das ist auch schon wieder so ein Ding, Maja. Ne? Warum darf es nicht Hafermilch heißen? Ne? Ich meine, Scheuermilch heißt ja auch Scheuermilch. Und warum ist die Hafermilch eigentlich so viel teurer als Kuhmilch?
Das klären wir alles bei 63 Hektar. Mit Andreas Kuhlage.
Und mit Maja Mogwitz.
63 Hektar, so groß ist übrigens ein durchschnittlicher Betrieb in Deutschland. Und damit sind wir auch schon beim Thema.
Ja, wir wollen über Landwirtschaft reden, denn da gibt es oft ideologische Vorstellungen, es gibt Klischees, es gibt Missverständnisse auf allen Seiten, Vorurteile und verhärtete Fronten.
Ja, und viele Landwirte fühlen sich auch wirklich unverstanden oder teils auch angegriffen. Und wir wollen hier auf Augenhöhe verschiedenste landwirtschaftliche Themen durchleuchten.
Mit meinem Blick als Stadtkind und mit Majas Erlebnissen als Landwirtin vom Hof.
Bei 63 Hektar, dem Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Natürlich zu hören in ARD Sounds.